Danke dir.
Oh, ist das laut. Hast du mich so hochgedreht? Ja, guten Morgen. Das Ding stört mich jetzt ein bisschen hier. Zum ersten Mal, vielen Dank für eure Musik. Ihr habt mich heute Morgen ziemlich gepackt. Könnt ihr gar nichts für, gell? Hat jemand anders gemacht. Bin immer froh, wenn ihr da seid. Ich finde das immer klasse. Ich höre euch auch sehr gern spielen, wie viele andere, die hier auch sind. Aber ich denke immer noch mal, ihr habt mal mindestens noch das Thema der Anreise, die manche anderen hier nicht haben. Und vielen Dank dafür. Ich sage mal, so junge Menschen könnten am Sonntagmorgen in einem anderen Gottesdienst im anderen Ort sitzen, wo sie zur Gemeinde gehören. Von daher finde ich das außergewöhnlich, dass das immer wieder von euch so und wie ich sehe und fühle, gerne gemacht wird. Vielen Dank dafür. Ja, diesmal war es ein bisschen schwierig. Zum einen musste ich ja mit Peter tauschen, der war vorletzte Woche dran für mich. Und da hatte ich auch noch kein Thema. Und dann haben wir letzte Woche am Sonntag uns in Hörbach noch mal kurz abgestimmt. Da fragte Peter, sag ich, ach, ich hätte da vielleicht was, aber es wird es nicht. Und die arme Alex an der Stelle musste also warten, was macht der, ich muss noch vorbereiten und. Und seltsamerweise, weil ich sonst jemand bin, der Monate vorher schon weiß, was ich machen will, wusste ich bis am Mittwoch mindestens mal offensiv noch nicht, was ich machen sollte. Dann hat die Alex mich ein bisschen unter Druck gesetzt und vielleicht war der Druck genau das, was das befeuert hat. War interessant für mich, ich habe dann die Bergpredigt, einen Teil aus der Bergpredigt genommen, da kommen wir gleich zu. Und damit schließt sich aber für mich ein Kreis und vielleicht kann ich für mich im Nachhinein sagen, naja, war wohl doch gesteuert, dass das jetzt so wird, weil ich habe am 25.02. hier gepredigt zum Thema der Bergpredigt. Zum Einstieg, ich gehe davon aus, ihr könnt euch noch alle gut erinnern, was ich da gesagt habe und was so die Message in der Nummer war. Okay. Ich bin da eingestiegen mit der ersten Seligpreisung. Da geht es ja darum, selig sind die geistlich Armen, die nichts von Gott erwarten, denen ist das Himmelreich. Da habe ich so für mich damals gesagt oder so rausgearbeitet, das ist die Basis. Danach kommen ganz viele wichtige Dinge, aber das ist die Basis. Wenn unsere Haltung an der Stelle nicht die ist, die in dem ersten steht, dann sind wir noch nicht da, wo Gott uns haben möchte. So habe ich damals geschlossen. Und da ich jetzt nicht wie so ein Pastor, eine Pastorin oder jeder, der hier predigt, Sabine macht das auch gerne, mal so eine Reihe machen kann über die Bergpredigt, ich komme vielleicht 3-4 Mal im Jahr dran, dann ist das schwierig, mit so einer Reihe zu machen. Wie gesagt, 25.02. wisst ihr ja auch schon nicht mehr. Dann ist das schon schwierig. Aber ich habe mir jetzt bin auf den Part gestoßen, und zwar ziemlich am Ende des 5. Kapitels. Da geht es grundsätzlich um das Thema einmal um die Vergeltung und einmal um die Feindesliebe. Die zwei Punkte habe ich mir auch rausgenommen und habe bei der Vorbereitung gemerkt, was das für ein Riesengipfel ist, der da vor mir steht bei dem Thema. Also ich habe für mich so gesehen, Fundament, haben wir mal drüber gesprochen, und jetzt der nächste Einstieg ist nicht irgendwie so auf dem Basislager mittendrin oder so, sondern ganz nach oben, aus meiner Sicht ganz nach oben von dem, was Jesus uns da mitgeben möchte. Wie gesagt, ich werde es in zwei Teile teilen. Ich werde zum ersten Teil was sagen. Ich werde aber jetzt erstmal den Predigttext lesen oder die Bibelstelle lesen. Sabine, ist das an? Ja. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs lesen und werde es dann nachher in zwei Teile teilen. Wer möchte, kann gerne mitlesen oder auch mir nur zuhören. Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ich habe jetzt die Übersetzung hier noch in der Zürcher Bibel. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Jetzt habe ich das auseinandergezogen. in der Technik stimmt was nicht, ich lese es dann von hier vorne weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr eure Brüder grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das kann man mal so lesen. Das kann man lesen und auf sich wirken lassen. Und für mich ist das purer Sprengstoff, der da drin steckt. Purer Sprengstoff, der nicht das Zeug dazu hat zu zerstören, sondern das Zeug dazu hat zu befreien. Jesus hält hier ganz klar einen Spiegel hoch. Und dieser Spiegel ist kein normaler Spiegel, wie wir hier den so haben, wo wir reingucken und die Oberfläche sehen, sondern ich vergleiche es mal mit dem Röntgengerät oder dem MRT. Er baut ein MRT auf und lässt uns da durchlaufen und er sieht alles in uns. Das sagen wir immer, das wissen wir, haben wir schon 100 Mal, Gott schaut auf das Herz. An dieser Stelle sagt er uns, und wir haben eben darüber gesprochen, Gottes Reich, wie soll es da sein? Und du hast von der Messlatte gesprochen. Das kann ja für mich zwei Dinge heißen. Einmal, ich erkenne die Größe Gottes in seiner unglaublichen Größe. Wir haben da gar keine Worte für das, was wir eben gesungen haben. Das waren nur unsere Begriffe wie tiefes Meer oder hoher Himmel. Das ist unserer Hilflosigkeit geschuldet, dass wir keine besseren Wörter dafür haben, weil wir es nicht besser erkennen können. Und das kann mich drücken und sagen, ach, das will er von mir. Das soll ich alles machen. Das kann... Also ich kann einen Druck spüren, je nachdem, wie ich das aufnehme. Oder ich kann die Befreiung sehen und sagen, das will er von mir. Dahin kann es gehen. So soll ich leben. Und die Frage ist für uns, auf welche Seite wir von dem Pferd absteigen und welches Thema wir mitnehmen. Meine Hoffnung ist, dass Gott uns heute Morgen die Befreiung zeigt. Das, was da drin steckt. Und nicht die Last, die wir möglicherweise von unserer Seite aus da drin sehen. Ich starte mal mit dem ersten Teil. Für mich steht da die Überschrift drüber von der Vergeltung. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist für mich schon mal ein erster Punkt, wo ich sage, da steht nicht, es steht geschrieben. Da steht, ihr habt's gehört. Von wem? Von den Pharisäern, von den Schriftgelehrten, von den Lehrern, alle, die euch das gesagt haben. Die haben euch erzählt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Er sagt aber, Jesus, ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf deine rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Aber das ist ja nur jetzt komplett anders. Also zum einen ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus bezieht sich hier auf eine Stelle, die aus 2. Mose kommt. 2. Mose 21, könnt ihr mal nachlesen, 23 bis 25. Ich lese, also eigentlich ab 24, aber ich lese 23 mit. Entsteht aber weiterer Schaden, so sollst du Leben für Leben geben. Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Also ist doch richtig, was da steht. Ist doch richtig, was die Pharisäer gesagt haben. Naja, für mich ist es die erste Fake News in dem Thema. Wie wir Menschen von anderen gesteuert wurden. Wenn wir, und das wussten die auch, die Pharisäer, das steht nicht da drin für unser Lebenskonzept untereinander, wie wir miteinander umgehen sollen, sondern das waren die Anweisungen, da gibt es noch eine ganze Ecke mehr. Da geht es um die Gerichtsbarkeit, da geht es um die Richter. Da geht es um das, wie Strafe, wie Verfehlungen geahndet werden sollen. Damals war das Thema, ich hau dir auf die Nase, dann kam der Nächste und hat er dem zweimal auf die Nase gehauen. Blutrache kennen wir ja noch in einigen Ländern. Es gab eine Spirale der Gewalt, die immer höher wurde. Und da wurde gesagt, pass auf, ihr Richter, Es muss eine Strafe ausgesprochen werden, aber die soll nicht höher sein als die Tat selbst. Ja. Ich, im Orient, wenn du da, ich sage jetzt mal ein paar Sachen, Klaus, kriegst du die Hand abgehakt, ist das verhältnismäßig. Ja? Also in dem Kontext kommt das eigentlich her. Es geht nicht darum, wie wir miteinander umgehen sollen. Also wenn ich jetzt hier runtergehe und der Alex auf die Backe haue oder sowas, da wo das herkommt, da geht es um die Gerichtsbarkeit. Diese ständige Spirale der Gewalt durch Rache ist in dem zweiten Mose durch die Vorgaben, wie man mit welchen Dingen, wenn was passiert, wie die Richter damit umgehen sollen, gesetzt worden. So. Den Menschen, den Juden, wurde aber über ganz lange Zeit durch die Pharisäer dieser Kontext aus der Gerichtsbarkeit mehr und mehr in das eigene Leben gesetzt. Also nicht das, was die Richter machen, sondern du kannst untereinander auch so leben. Und deswegen schreibt Jesus auch, oder sagt Jesus, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn und alles, was noch dahinter kommt. Sprich, haust du mir auf die Backe, hau ich dir auf die Backe. Klaust du mir das Geld, klau ich dir das Geld. Letztendlich ist das die Logik, die dahinter steckt. Und er tritt ihm ganz konsequent gegenüber und sagt, ich aber sage euch. Und ich ist jetzt nicht Jesus als Mensch, sondern Jesus als Sohn Gottes, als Gott selbst, sagt, was er von uns möchte. Und das ist ja komplett anders als das, was wir oben in dem ersten hatten. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf deine rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Wird auch immer gern genommen, damit werden die Christen dann gekennzeichnet, die sollen immer schön, guck mal, steh doch da, mach doch mal. Da steckt ganz, ganz viel drin, wie unsere Welt gestrickt ist und wie wir gestrickt sind. Alex, hau mir mal auf meine, mach das mal, was da steht.
Ich nehme mal die ohne mich.
Nee, du nimmst die da steht. Du kannst dir locker machen. Mach's doch einfach. Okay?
Ach so,
genau. War jetzt leider falsch, weil du links-rechts vertauscht hast. Auch da steckt eine Symbolik drin. Das soll jetzt nicht ein bisschen, das soll nicht lächerlich wirken, aber auch da steckt eine Symbolik drin. Die meisten Menschen auf der Welt sind Rechtshänder. Versuch mal, einen Rechtshänder mir auf die Backe zu schlagen, und zwar auf die rechte. Funktioniert nicht. Das funktioniert nur, wenn du die rechte Hand nimmst und die mit dem Handrücken schlägst. Warum erzähle ich das? Das ist eine der größten Ehrverletzungen zu der damaligen Zeit. Das ist bis heute noch so in diesen Ländern, dass wenn dich einer mit dem Handrücken auf die Backe schlägt, raubt er dir deine Ehre. Da kann man jetzt noch über den Schlag reden. Also das geht viel, viel tiefer als eine Backpfeife. Also probiert's mal mit der rechten Hand, die rechte Backe, das geht immer nur mit dem Handrücken. Und der Handrücken ist auch ein gerade in diesen Ländern, ich glaube bis heute noch, also das ist somit die schlimmste Ehrverbietung. Also du kannst mir mal Geschimmern drehen oder was auch immer. Also, was da steht, da kommt jemand und nimmt dir die Ehre und schlägt dich auch noch. Und was steht dahinter? Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Also heißt es jetzt, ich kann mich drehen, beißen, pitzen, alles lassen, weil ich darf hier eh nichts machen. Oder was heißt das denn für mich im Alltag? Wäre ja eine logische Schlussfolgerung. Bonhoeffer hat in seinem Buch Der Nachfolge, das ist nur ein Thema, dazu was geschrieben. Das hat es für mich ziemlich auf den Punkt gebracht. Lasst sich oder das Böse muss sich totlaufen. Was steckt dahinter? Ihr kennt eine Riesenwelle auf dem Meer und je weiter die Auslauffläche ist, desto die läuft aus, die richtet keinen Schaden an. Eine Brand, eine Schneise im Wald, die wird durch den Waldbrand gehauen. Warum? Damit das Feuer sich totläuft. Was steckt dahinter? In dem Moment, wo wir das beherzigen, oder es mindestens mal eine Option für uns überhaupt in unserem Leben und Denken ist, ja, es passiert was. Ja, selbst wenn dir die Ehre auf niederträchtigste Art und Weise, selbst wenn du geschlagen wirst, widerstehe dem, vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, noch nicht mal Auge um Auge, also noch nicht mal diese angemessene Strafe, noch nicht mal das. Boah. Mir ist übrigens aufgefallen, über das Thema der Bergpredigt mit den Inhalten habe ich sehr wenige Predigten gehört bis jetzt. Vielleicht können wir das zukünftig noch mal ein bisschen ändern. Da sind Dinge drin, die unser Leben und das Leben in Gottes Reich maßgeblich beeinflussen. Also, Hintergrund ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn, so wie es die gelehrt haben, so wie wir das auch kennen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das habe ich meinen Kindern beigebracht. Das habe ich meinem Enkel beigebracht. Muss ich mir auf die Zunge beißen im Nachhinein. Du fängst nicht an, aber wenn du gehauen wirst, dann wehrst du dich. Bin wahrscheinlich nur ich, der das seinen Kindern mitgegeben hat. Und ich habe darüber jetzt nachgedacht. Ohne Witz, also das ist, hört sich jetzt banal an, aber das geben wir unseren Kindern schon mit. Das hat meine Mutter mir schon mitgegeben. Vielleicht die ein oder anderen Eltern euch auch. Fängst nicht an, aber wenn, dann wehrst du dich. Also unser Denken ist doch ein ganz anderes. Unsere Beziehungen, die wir haben, die sollen doch bei Gott nicht auf Gerechtigkeitsebene liegen, sondern auf der Liebesebene. Und das ist eine Herausforderung von uns. Ich komme da nachher nochmal zu. Ja, da kann man erstmal sagen, das erdrückt mich, das erschlägt mich. Das kann ich überhaupt nicht. Weil wir sind alle mehr oder weniger sehr, sehr stark auf dem Gerechtigkeitspfad unterwegs. Auch wenn wir hier sonntags morgens sitzen. Und wenn das richtige Thema kommt, dann sind wir doch so. Ich habe, wie die Kinder noch kleiner waren und sowas, ich habe immer gesagt, wenn meinen Kindern was passiert. Da habe ich schon gesagt, wohl wissend, dass es falsch ist, weiß ich nicht, ob ich dann in den Knast muss. Und das war genau so gemeint. Wenn meinen Kindern was passiert gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich aus eigener Betroffenheit an der Stelle aber völlig die Kontrolle verloren. Und so sind wir geprägt, so sind wir getaktet. Manche mehr, manche weniger, aber ich unterstelle, es gibt keinen, der da anders unterwegs ist. Und da sagt Jesus, nein, nein, ich sage euch, Gott sagt euch, nein. Und nicht nur, lass es ergehen, sondern sag, wenn es noch weitergeht, ah ja, dann macht das auch noch. Das ist Wahnsinn. Wer kann so leben? Wer kann so leben? Wer will so leben? Das ist noch die zweite Frage, die ich mir dabei stelle. So, und das geht jetzt so weiter. Wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Also wenn du schon beschissen wirst und wenn du schon was abgenommen kriegst, ah, dann gib den Rest auch noch. Der Mantel übrigens ist auch nicht so ganz ohne Bedeutung. Rechtlich gesehen war es zu der Zeit definitiv so, dass der Mantel das Letzte war, was das hätte niemand einklagen können vor Gericht. Also selbst das, was dir nicht abständig zu machen ist, gib noch her. Der Mantel gehört auch zum Zudecken und. Also da ist mehr als nur ein Mantel. Hat er jetzt einen Mantel, gibt ihm den auch noch. Ah, ja. Das war rechtlich nicht einzuklagen. Das war so wie, heute gibt es sowas, glaube ich auch, wenn man Insolvenz hat oder sowas. Es gibt so ein Ding irgendwo, wo rechtlich nichts mehr geht. Und selbst das gibt noch her. Selbst da, wo du ein Recht drauf hast, gibt es noch her. Merkt ihr, wo wir da unterwegs sind? Wollen wir so leben? Leben wir so? Ist uns das klar? Oder erdrückt uns das? Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh auch zwei. Hört sich ja auch so an, naja, gehe ich halt zwei weit. Ist wieder ein Thema. Das war ein Wahnsinn, dass die Juden von den Römern, egal wann, egal wo, hergezogen werden konnten und sagt, du schleppst mir jetzt mal eine Meile mein Gepäck, du machst das jetzt mal für und. Das war für die Juden Wahnsinn. Ein ganz berühmtes Beispiel, glaube ich, kennt ihr alle. Das war ein gewisser Simon, der vom Feld kam, hat gearbeitet. Was hat er gemacht? Der hat gesagt, so, komm her, du machst das jetzt. Der konnte nicht sagen, mach ich nicht. Der hat den Balken von Jesus getragen. Und wenn die so verhasst, wie das für die Juden war, und wenn er sagt, geh eine Meile mit, dann sag ihm, komm, ich gehe auch die zweite noch. Ich trage dir. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Dann gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir borgen will. Auch ein schwieriges Thema. Also zum Ersten müsste ja schon mal jemand kommen, der bittet. Und dann müssen wir gucken, ob wir ihm dann was helfen wollen. Und das entscheiden wir aber dann nach, kann ich gut leiden, kriege ich das Geld zurück, wie auch immer. Nee, entzieh dich nicht. Gib von dem, was eh nicht dir gehört. Gib von deinem Besitz, der gehört doch eh nicht dir. Den hast du doch auch geschenkt gekriegt. Also entzieh dich dem nicht. Also für mich ist dieser Block, ich sag mal menschlich betrachtet, unmöglich. Vielleicht hier in der Gemeinde, wenn ich mich richtig anstrenge, mal bei dem einen oder anderen Punkt, dann kriege ich vielleicht mal was hin. Und das zeigt schon, wir kriegen es nicht hin. Was sagt Jesus denn da? Wir kriegen das nicht hin. Was soll denn das? Muss ich so eine Last auf mir tragen? Ist das, was Gott will? Also wenn wir auf dem Pfad unterwegs sind, dann entziehen wir uns dem, was da an Segen in diesen Aussagen drin steckt. Der zweite Teil, der bringt es dann für mich komplett auf den Punkt. Bei dem ersten sage ich, naja, vielleicht beim Besitz, da kann ich ja. Aber um die Feindesliebe. Wer liebt seinen Feind? Ich behaupte, kein Mensch auf dieser Welt vor uns und nach uns hat in sich das Gen, die Begabung, seinen Feind zu lieben. Keiner. Behaupte ich. Ich lasse mich gerne überzeugen. Ich behaupte das. Das ist bei uns nicht menschlich. Das ist übernatürlich, das, wenn das ein Thema wird. Das kann nicht von uns kommen. Du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Das gab in dem 1500, irgendwann gab es schon mal so einen Märtyrerspiegel, wurde damals schon aufgeschrieben, wenn Leute aufgrund ihres Lebens für Gott dann in den Märtyrertod gingen. Ich kriege es nicht mehr 100% zusammen, aber da gab's einen, und ich habe es auch noch mehr, ich habe da ein Buch, das heißt die wahren Jesus Freaks. Da geht es darum, um die Märtyrer, die aufgrund dessen, weil sie für Jesus gestanden haben, also, und da reden wir die Neuzeit, da reden wir nicht von 1500 noch irgendwann. Da war ein, das war in Holland, da hat sich jemand taufen lassen, da war diese Täuferbewegung zu der Zeit, ist getauft worden und ist dann inhaftiert worden, war ja sogenannter Wiedertäufer, und ist dann inhaftiert worden und im Knast richtig, und der konnte fliehen, war schon sehr abgemagert und ist dann über einen See gelaufen, der war zugefroren, und anscheinend war sein kleines Gewicht noch dafür da, dass er nicht eingesackt ist, also nicht eingebrochen ist. Aber die Soldaten sind hinter ihm her, wollten den wieder einfangen. Und da ist ein Soldat, oder war sogar der Kommandant, war auf dem Eis, ist eingebrochen. Auf der anderen Seite von dem See waren die Freunde von dem, Namen habe ich leider vergessen, tut auch nicht zur Sache, die waren auf alle Fälle schon da und er war auf dem Weg dahin. Und der Hauptmann oder der Soldat bricht ein und hängt dann im Eis und droht unterzugehen. Was macht dieser Mensch? Der dreht rum. Geht dahin, die anderen stehen alle außen und geht dahin, zieht den aus dem Wasser und bringt den an Land. Und jetzt wird es interessant. Der aus dem Wasser gezogen wurde, sagte zu den anderen, hier, Leute, lasst den laufen. Lasst den gehen. Nein, Soldaten haben ihn verhaftet, wieder zurückgebracht, und ein paar Tage später ist dieser Mensch am Scheiterhaufen verbrannt. Warum ist der denn nicht abgehauen? Der war doch schon fort. Lass ihn doch ersaufen, sein Feind. Die anderen stehen doch dabei, die hätten doch helfen können, hätte ich gedacht. Und er hat vorher, bevor er verbrannt wurde, haben sie wohl noch letzte Worte auch aufgeschrieben von ihm, der hat gesagt, Jesus hat sein Leben für mich gegeben. Und ich gebe mein, für mich als seinen Feind, und ich gebe mein Leben für meinen. Also hat das praktiziert, was da steht. Wahnsinn, kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich die Geschichte höre. Ich aber sage euch, also oben steht wieder, habt gehört, komme ich auch nochmal zu. Mache ich direkt. Die zweite Fake News. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich jetzt ausgeführt habe. Habt ihr gehört? Haben euch die Pharisäer, die Schriftgelehrten, wie auch immer, haben euch gesagt. Das ist eine Fake News. Kann mal unsere Studierten da mal gucken, ihr könnt mir mal zeigen, wo im Alten Testament der Feindeshass steht. Ich weiß nicht, wo es steht. Aber in 3. Mose, als ein Beispiel, 3. Mose 19, Vers 18, sagt Gott, du sollst nicht Rache üben an den Angehörigen deines Volkes und ihnen nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Also ihr seid doch gut unterwegs. Wir haben es euch doch gesagt, liebt eure Feinde. Quatsch. Hasst eure Feinde, liebt eure Freunde. Und Jesus sagt wieder, stopp. Ich sage euch, Gott sagt euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Stopp! Das ist nicht der Wille Gottes, den ihr gehört habt. Fake News 2. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böses und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn wir das tun, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, was passiert denn dann? So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Also wir reden doch hier nicht mehr darüber, dass es nur eine theoretische Messlatte ist, sondern dass das eine Verheißung hat, dass diese Haltung eine Verheißung hat, zu dem es führt, nämlich dass wir Söhne und Töchter im Himmel werden. Und dann führte Jesus es nochmal aus und an Beispielen. Ja, das können wir uns auch gut nachvollziehen. Ja? Für Gott ist das egal. Er lässt regnen über Gut und Böse. Er sagt nicht, ich lasse es mal da mehr regnen, wo die Guten sind und bei den Bösen mache ich weniger oder sowas. Gottes Liebe zu uns Menschen ist allumspannend. Er lebt das, und auch Jesus hat es in seinem Weg auf der Welt gezeigt, für alle. Liebt eure Feinde. Liebt die, die euch beschimpfen, bespucken, beleidigen. Betet für sie. Betet für sie. Wir beten für uns. Und betet für sie. Warum? Damit sie erkennen können, was der wahre Sinn ist. Damit sie erkennen können, was sie falsch machen. Damit sie erkennen können, wer über ihnen steht. Damit sie erkennen können, dass es Gott, den Großen, über uns gibt. Damit sie erkennen können, dass sie auf dem falschen Weg sind. Damit sie überhaupt eine Chance zur Buße haben. Wir reden immer davon, tut Buße. Ich muss erstmal die Chance dafür haben. Aus mir heraus komme ich nicht auf den Gedanken, Buße zu tun, sondern Gott muss an mir arbeiten, er muss mit seinem Geist, sonst sind wir blind. An einer Stelle heißt es, und die Augen waren gehalten. Was heißt das denn? Wir sind blind. Von uns aus sind wir blind dafür. Wir als die, die sagen, wir folgen Jesus nach, wir sollen für die anderen beten. Und da merken wir auch in der Bergpredigt, geht es hauptsächlich nicht um mich, sondern, wenn man mal ein Essay daraus zieht, immer um den anderen. Es ging nicht um Jesus alleine für sich, sondern er ist gekommen für die anderen. Und das soll auch unsere Grundhaltung sein. Haben wir das überhaupt in uns drin? Haben wir auch nur so ein Stück von diesem ganz langen Stück in uns drin, wo wir darüber nachdenken? Oder haben wir sofort wieder die komplette andere Reaktion drauf, ich muss und den mag ich nicht und dem bin unversöhnlich und. Wahnsinn. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Das wissen wir auch alle. Das hier ist jetzt, glaube ich, nichts Neues, was ich jetzt hier irgendjemand sage. Das wissen wir. Aber tief in mir drin, tief vielleicht in uns drin, sind noch so viele Baustellen, noch so viele Dinge, die noch nicht diesen Weg geebnet haben. Wo ich mich selber noch schwer tue, wo ich sage, das geht nicht. Und wenn ich dann selbst betroffen bin, ich habe eben versucht, mit meinen Kindern das mal zu sagen, da ist das, was ich 2 Minuten vorher vielleicht der Sabine gesagt hätte und zugesagt hätte, ist 2 Minuten später in meiner eigenen Betroffenheit dahin. Dann sage ich, ist zwar richtig für sie, aber jetzt für mich ist es nicht richtig, weil ich bin jetzt betroffen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Und er sagt auch nochmal, ja, was ist das denn hier? Die Zöllner grüßen sich auch, die nichts mit, also ja, machen sie doch alle. Was ist denn da jetzt Besonderes? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, guten Morgen, welchen Lohn könnt ihr erwarten? Das tun auch die Heiden. Machen die auch so, ach, guten Morgen, grüß dich, geht's dir gut. Also das ist kein Erkennungsmerkmal von uns Christen, dass wir Leute grüßen, denen wir gut gesonnen sind. Machen alle. Aber wir sollen einen Unterschied machen. Das ist ja das, was da drin steht. Wir sollen einen Unterschied machen als Christ. Einen Unterschied. Die Welt soll uns erkennen. An was erkennt uns denn die Welt, laut Bibel? An was denn? Zumindest mal unter dem Begriff, in der Liebe, wie wir miteinander umgehen. Oder wie wir mit anderen umgehen. Oder wie wir in Situationen umgehen für den anderen. Und ich habe früher immer diesen Satz mal gehört, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ärgert er mich eigentlich. Ich habe den auch selbst gebracht. Wir Christen sind ja nicht bessere Menschen, aber wir sind besser dran. Kennt ihr den Spruch? Christen sind ja nicht besser, aber sind besser dran. Ich verstehe die Motivation hinter dem Spruch, verstehe ich. Da geht es eher so in die Richtung zu sagen, wir sind auch nicht besser als du oder der andere. Deswegen kannst auch du dich da mit befassen. Aber wir sind nicht nur besser dran. Das stimmt. Das ist die Grundvoraussetzung für alles. Und ich will auch den Begriff besser nicht nehmen. Anders. Wir Christen sollen ein Unterschied sein. Wir sollen ein Unterschied sein. Und der Unterschied besteht nicht darin, dass ich nur sage, ich bin Christ und dass alles, was ich hier sage, ist immer heute relativ viel schwarz-weiß und betrifft mich genauso. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört und der stimmt. Reden ohne Handeln ist Geschwätz. Und wie oft sind wir denn nur Schwätze? Wie oft sind wir denn nur Schwätze? Die Frage hat mich ins Herz getroffen. Reden ohne Handeln ist Geschwätz. Jetzt rede ich nicht davon, wenn das Reden schon die Handlung ist. Also nicht falsch verstehen. Ihr wisst, was ich damit meine. Reden ohne Handeln ist Geschwätz. Und wie oft sind wir Schwätze? Und diesen Spiegel kriegen wir hochgehoben. Und kriegen gesagt, Leute, zum einen, lasst euch nicht alles erzählen. Das geht ja sehr stark in die Pharisäerebene, also in die Schriftgelehrten, also in dem, was dem Volk gesagt wurde. Ja, lasst euch nicht alles erzählen. Guckt das, wie heute würde man sagen, was in der Bibel steht. Guckt, was Jesus gesagt hat. Hier hat er es ja selbst gesagt und selbst gemacht und hat die Leute darauf hingewiesen. Das MRT läuft über uns und da ist wirklich jede Schicht in so einem MRT-Bild, da sind wir. Und bei dem einen finden wir ganz viel, was meistens sehr tragisch ist, beim anderen etwas weniger, aber so ist es. So kann ich mir das für mich erklären, wie Jesus in uns schaut. Der sieht alles, der sieht meine kompletten Baustellen. Und der letzte Satz an der Stelle, warum sollen wir das denn machen? Warum denn, Jesus, du weißt doch, dass wir das nicht können. Das ist ja, ja so. Gibt so ein Handbuch, weißt du, kann keiner erfüllen, aber es ist halt da, kann man mal nachlesen, fertig. Nee, wir sollen vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und auch hier muss man aufpassen, da steht nicht, ihr sollt perfekt, ihr sollt makellos, ihr sollt was auch immer sein, da steht, ihr sollt vollkommen sein. Und vollkommen, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, in der Haltung, die dahinter steht, da sollen wir vollkommen sein. Dass wir bei diesem Vollkommen und im Anwenden nachher immer wieder gegen die Wand rennen, zweifellos, weil wir Menschen sind, weil wir Jesus brauchen. Das ist ein zweites Thema, aber das kann uns davon nicht wegbringen. Und da schließt sich für mich der Kreis wieder zu meiner Predigt am 25.02., wo ich gesagt habe, selig, ne, das habe ich nicht gesagt, in der Bibel steht, selig sind die, die geistig an. Also wir müssen und wir sollen und wir dürfen, das ist wie eine Befreiung. Wir dürfen vor Gott kommen mit dem Punkt, hier bin ich, ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Ich kann noch nicht einmal die nächste Sekunde leben, wenn du es mir nicht schenkst. Ich kann gar nichts. Das ist eine Kapitulation unseres Menschseins. Und wie schwer uns das fällt, wissen wir alle, glaube ich, selbst. Dass wir das nicht unbedingt auf der ersten Agenda oben drauf haben. Dass wir uns vor Gott hinstellen und sagen, ich kann nicht. Ich kann gar nichts. Ich kann von dem, was da steht, nichts. Ich kann von, wie gesagt, ich habe eben gesagt, noch nicht eine Sekunde meines Lebens kann ich. Ich kann gar nichts. Das ist die Haltung. Und die Haltung macht frei. Die macht und soll uns frei machen, weil wir nicht mehr an uns hängen müssen, an uns kleben bleiben müssen, an uns gucken müssen, was wir alles hinbringen, sondern sagen, Herr, hier stehe ich, ich kann das nicht, ich brauche dich, hilf mir. Und er tut das. Er gibt den Heiligen Geist, er hilft. Und dann wird sich unser Leben verändern. Und dann werden wir an der einen oder anderen Stelle auch den Unterschied machen in einer Welt, die auf uns schaut. Dann wird man auch sagen, eieiei, Claudia, was macht die Claudia dann eigentlich immer? Also wir werden und wir sollen einen Unterschied machen. Wir sind das Salz der Erde. Also wir sollen kein Licht unter den Scheffel stellen. Also das kennen wir doch alles. Und diese Botschaft von Jesus sagt jetzt weniger den Pharisäern, die kriegen richtig einen aufs Ohr hier bei der Nummer, mehr seinen Jüngern. Leute, das ist der Blick. Ich mache euch den auf. Das ist er. Da dran bleibt. Da dran bleibt. Jeden Tag neu. Er muss da gar nicht sagen, na, ich weiß, dass er das auch nicht immer hinkriegt und so. Das weiß er alles. Das weiß er. Aber er sieht bei uns ganz genau, welche Grundhaltung wir haben. Welche Grundhaltung haben wir? Und der Uwe Jung hatte die Grundhaltung, fang nicht an und wenn du aber bist, haust du drauf. Das war meine Grundhaltung. Punkt. Jetzt kann ich sagen, das ist aber gerecht, das ist prima, das ist, muss man doch so tun. Wie kann man denn was anderes sagen? Ihr seid ja weltfremd. Ich muss zu meiner Scham und Schande gestehen, das ist nicht das, was Jesus will. Das ist das, was ich will. Und das ist das, was vielleicht 90%, die im Raum hier sitzen, vielleicht sogar so denken würden. Ihr habt gehört, ist nicht das Maßstab für unser Leben, sondern ich sage euch. Und von daher ist die Bergpredigt, ich finde es schade, da geht es wirklich ans Eingemachte. Da geht es ans Eingemachte und ich will auch bewusst hier nicht viel Grauzonen. Ich kann auch ganz vieles wieder relativieren und kann sagen, naja, nee, das ist der klare Maßstab Gottes an uns. Und nicht, weil wir das müssen, sondern weil wir das dürfen. Er befähigt uns doch dazu. Wir Menschen glauben aber, dann muss ich aber 100% sofort, also entweder bin ich 100% jetzt auf dem Thema oder gar nicht. Wir sind überhaupt nicht da bereit zu sagen, okay, gestern habe ich dem auf der Backe gehauen, heute mal nicht, also mal so 10% besser werden. Das ist für uns auch nicht so ein Thema. Also das akzeptieren wir gar nicht. Also wenn, dann, oder, also entweder gar nicht oder 115%. Das machen wir uns die Gedanken. Und es gibt noch jemand in dieser Welt, der ein riesiges Interesse daran hat, dass wir so denken. Wird doch eh nichts. Warte auf. Das kann doch keiner. Das stimmt, das kann keiner. Die Frage ist, wer kann so leben? Ich mache mal eine verblüffende Antwort. Jeder. Aber nicht mit dem Maßstab, wie wir das glauben. Jeder, der in Jesus ist, kann in dieser Haltung leben. Und das heißt nicht, ihr seid perfekt und macht keinen Fehler mehr. Aber jeder, der in Jesus ist, kann in dieser Haltung leben. Und deswegen will ich heute Morgen eher Mut dazu machen, bei der Messlatte nicht zu sagen, das können wir ja alles nicht und das ist irgendwann mal in der Zukunft. Ja? Wie wir das ja auch ganz, weil wir unser eigenes Versagen ja sehen. Sondern sagen, ja, stimmt, ich kann das nicht. Jesus, ich komme zu dir. Hilf du mir. Gib du mir andere Gedanken. Gib du mir andere Handlungsspielräume. Gib mir die Kraft, mich schlagen zu lassen. Die Pharisäer haben gesagt, du wirst geschlagen, schlag zurück. Jesus ist geschlagen worden und hat gesagt, du wirst geschlagen, hau nicht zurück. Und wir könnten viel darüber reden ohne Handeln, wenn es Jesus nicht gegeben hätte in seinem Weg auf dieser Erde. Er ist das Beispiel für alles, was da steht, hat er alles gelebt. Er hat es gelebt. Er ist gekreuzigt worden, er ist geschlagen und bespuckt worden, er hat geschwiegen. Er ist entäußert worden, ihm haben es alles abgenommen, er hat geschwiegen. Er hat am Kreuz gehangen und hat für uns, nicht für seine Feinde, er hat für seine Menschen gebetet. Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie machen. Da kriege ich Gänsehaut, wenn ich mir das überlege und dann gucke, wo wir stehen. Er hat es gelebt. Er darf sagen, das ist die einzigste Blaupause und die brauchen wir auch. Wenn es ihn nicht gegeben hätte, bräuchten wir das Thema, könnten wir ethisch und intellektuell darüber diskutieren, wird nie zum Punkt führen. Er hat es gelebt, vorgelebt. Als Beispiel. Und nicht nur als Beispiel, er ist gekommen, uns zu retten. Er ist gekommen, um zu erfüllen. Und das ist so ein Punkt für heute Morgen für mich, den ich euch wirklich mitgeben möchte, der mich auch umgetrieben hat. Lasst uns doch an dieser Haltung den Maßstab setzen. Lasst uns vor Gott kommen und sagen, ich kann es nicht. Lasst uns auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle uns selbst nicht so ernst nehmen. Ich weiß, das ist schwer. Kann ich von mir gut reden. Aber das ist es. Das ist es. Die Haltung, die dahinter steckt. Willst du in meinem Sinne, in meiner Haltung leben oder wollen wir in dem leben, was die Welt uns vorgibt? Und dann immer mal wieder so ein paar Bibeltexte mal so rausholen, die uns gerade passen, die uns dann nochmal ein bisschen bestätigen. Die Beziehung der Brüder und Schwestern, der Christen, der Menschen untereinander, die mit Jesus unterwegs sind, die Beziehungen, die dürfen und sollen nicht auf der Gerechtigkeit fußen, sondern die können, dürfen und sollen einzig und allein auf der Liebe fußen. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Dinge immer mal mehr uns verändern können. Und die Welt wird sehen, guck mal da, der Micha, wir sind alle am dem am Rotze und der ist der Einzige, der es nicht macht. Es ist ja nicht immer nur die hohen Nummern. Das ganz Einfache, das Mitlästern, über den anderen schwätze, schlecht mache. Die Frage ist, mache ich mit oder mache ich nicht mit? Und dazu will uns Gott einfach die Kraft und die Zuversicht in seinen Sohn Jesus Christus durch den Heiligen Geist geben. Lasst es an euch wirken. Und da, wo wirklich die großen Baustellen sind, geht vor Gott auf die Knie. Sagt ihr, ich müht euch nicht selbst, das macht euch kaputt. Und ihr verzweifelt und schiebt es dann nachher noch auf Gott, dass er es ja nicht gemacht hat. Nehmt es für euch, sagt jawohl, das ist die Haltung. Und lasst euch nicht sagen, sondern hört es nach bei Gott selbst. Das wünsche ich euch, das wünsche ich mir für den Sonntag, für unser ganzes weiteres Leben, nicht nur in der nächsten Woche, sondern dass es unser Leben bis zu dem Tag, wo wir hier gehen müssen, bestimmt und immer mehr wird. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit das, was hier steht, eintreten kann. Und dann sagt es bitte nicht mehr so, die Christen sind auch nicht besser, müssen nur besser dran, sondern zeugt mit einer anderen Hoffnung davon. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass du deine Menschen liebst, dass du sie gemacht hast, dass du sie gewollt hast, jeden Einzelnen. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht dahin gegeben hast. Es gibt genug Grund, um wirklich zu sagen, es hat keinen Sinn mit euch. Und du hast nach der Sintflut gesagt, das wird nicht mehr passieren. Du hast gesehen, wie die Welt sich entwickelt hat und hast entschieden, selbst auf diese Welt zu kommen, um die Chance zu geben, um die Brücke zu bauen, wieder zu dir zu kommen, in deinem Sohn Jesus Christus. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, hat Jesus selbst gesagt, dann sollen wir auf ihn schauen. Und das, was er uns in der Bergpredigt gesagt hat, das ist so zentral, das ist so tief, das ist so verbindlich in dem, wie du bist. Dafür danke ich dir, dass du uns das in der Bibel auch gegeben hast und uns weitergegeben hast. Ich danke dir für jeden, der das in dieser Art und Weise auch auf dieser Welt gepredigt hat, gesagt hat und gehandelt hat. Hab Dank dafür. Ich bitte dich für uns als Gemeinde, dass wir die Haltung, die dahinter steht, dass wir die erkennen können und dass wir wirklich sagen können, ja, wir stehen vor dir, wir können nichts und du kannst alles. Und dass wir auch erkennen können, wie befreit wir dadurch werden. Du bist gekommen, um uns frei zu machen. Die Wahrheit ist gekommen, um uns frei zu machen. Und du siehst, wo wir uns noch sperren und wo wir bockig sind und wo wir es nicht können. Und ich danke dir für deine Gnade, dass du jeden Tag neu die Sonne über Gut und Böse aufgehen lässt. Und somit uns auch zeigst, dass wir jeden Tag die Chance haben, an der Stelle ein Stück dir ähnlicher zu werden. Ich bitte dich um deinen Segen, ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, der uns die Kraft, die Weisheit gibt, das zu tun. Und ich bitte dich auch für unsere Gemeinde, dass wir untereinander als Geschwister miteinander, wenn Dinge da sind, die beschweren, die man alleine nicht schafft, dass auch wir als Gemeinde, als Gemeinschaft dann zusammenstehen. Vor dir und bei dir und für den anderen. Amen.